Gott, du bist mein Retter. Es gibt auch Situationen, wo man da gar nicht so richtig dran denkt. Und deswegen möchte ich eine Geschichte erzählen von Konrad. Konrad ist erst 18 Jahre alt, aber er sagt sich endlich. Endlich bin ich 18. Er hat lange daraufhin gefiebert, auch wenn sich erst einmal nichts Großartiges tat. So ist es doch ein Einschnitt. Er ist jetzt ganz offiziell volljährig. Den Führerschein hat er schon eine ganze Weile, weil er am begleiteten Fahren teilgenommen hat und die Eltern auch neben ihm saßen und ihm gute Ratschläge gaben. Nun ist er unterwegs mit Omas Auto. Endlich alleine unterwegs hin zu Freunden. Natürlich hat er zugehört, was Oma und die Eltern gesagt haben zu ihm. Sei aufmerksam zu jeder Zeit. Doch die Freiheit fühlt sich nun gut an und er fährt los. Es gibt niemanden, der neben ihm sitzt und der dazwischen redet. Plötzlich in einem Moment der Unaufmerksamkeit kommt er ein Stückchen von der Straße ab. Er kann gerade noch gegenlenken und das Schlimmste verhindern. Aber der rechte Außenspiegel musste dann doch sein zeitliches Leben segnen und hingeben. Der rechte Außenspiegel stößt gegen einen Leitpfahl, reißt ab und liegt unten im Straßengraben und Konrad rutscht das Herz in die Hose. Ihr Lieben, wir kennen alle solche großen und kleinen, spektakulären, aber auch alltägliche Dinge, wo wir in eine solche Situation kommen wie unser Freund Konrad. Fehler und Missgeschicke geschehen nun einmal. Missgeschicke, für die wir dann auch irgendwie verantwortlich sind. Und natürlich haben wir genug Gründe, auf unsere guten Schulnoten, auf unseren Erfolg im Beruf, auf all das, was wir gut und prima gemacht haben, zurückzublicken. Aber wenn eine solche Situation eintritt, wo uns was daneben geht, dann nützt das alles nichts. Wir machen Erfahrungen, die uns dann wehtun. Erfahrungen, die auch im Streit enden können. Streit mit Nachbarn, eine Niederlage vor Gericht, eine zerbrochene Beziehung oder einfach Dinge, die bei uns dumm gelaufen sind. Und so fragen wir uns durchaus auch immer wieder nach den dunklen Flecken in unserem Leben. Wo haben wir jemanden hintergangen, jemanden belogen, jemanden beleidigt, schlecht über jemanden geredet? Und meist ist das dann so, wenn wir sowas beobachten, nicht nur kleine Unfälle, sondern auch kleine Missgeschicke anderer, dass wir die Schwächen und die Fehler bei anderen dann auch relativ schnell erkennen und dann schnell auch mit dem Finger auf sie zeigen. Und wenn jemand nicht ordentlich seine Schutzmaske trägt, dann wird man gleich irgendwie wach und hellhörig. Wenn eine Mitschülerin etwas eigentümlich daherkommt, dann schüttelt man seinen Kopf und man weiß nicht, was diesen Menschen nun bewegt hat, so zu sein, wie er eben ist. Und wenn jemand etwas passiert, dann wird schnell kommentiert, habe ich mir gleich gedacht. Das war bestimmt nichts Gutes und ich habe das geahnt. Wenn jemand an Lungenkrebs stirbt, habe ich neulich mal gehört, dann heißt es gleich, ja, der hat auch ganz vieles meket. Solche Ergebnisse und solche Schlüsse, die gezogen werden, sind dann sehr schnell da. Aber gucken wir uns mal um. Wir alle sind, glaube ich, mit den Leuten und besonders auch mit Konrad in bester Gesellschaft. Konrad fährt nun nach Hause zu seinen Eltern. Er ist unverletzt und bis auf den Spiegel und eine kleine Schramme am Auto ist nichts passiert. Aber was passiert? Der Glaube an Gott, ist bei ihm irgendwie auch präsent. Aber er wartet auf dem Heimweg und es rasen seine Gedanken durch den Kopf. Ja, ich war unaufmerksam, ich war abgelenkt. Und wohl auch zu schnell. Und wie werden jetzt meine Eltern reagieren? Er hat ein schlechtes Gewissen. Und nachdem nun seine Eltern mitbekommen, was passiert ist, bleibt für ihn zunächst überraschend das Donnerwetter aus. Denn die Eltern sind eigentlich froh, dass sie ihren Sohn heile und unverletzt zu Hause wieder antreffen können. Und sie sind eher froh und sie sind eher dann so, dass sie mit lauten Worten erstmal sich zurückhalten. Konrads Eltern sind barmherzig. Und eine solche Erzählung von Barmherzigkeit steht auch im Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 4 bis 10. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. In den kommenden Zeiten soll das enthüllt werden. Dann soll der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden, die Liebe, die Gott durch uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Aus Gnade seid ihr gerettet, schreibt Paulus. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und das Wort Gnade ist in unserem Alltag vielleicht auch ein kleines Stückchen überholt und ein seltenes Wort geworden. Und trotzdem hat es seine eigene Ausstrahlung. Gnade ist für uns lebensnotwendig. Wir sind darauf angewiesen, weil niemand von uns perfekt ist. Sowohl im weltlichen als auch im religiösen Leben brauchen wir Gnade, wie das tägliche Brot. Gnade ist etwas, was man sich auch nicht verdienen kann oder durch besondere Leistungen ausgleichen kann oder Ähnliches. Gnade ist ein Geschenk, platt gesagt einfach so, um glücklich zu werden, um jemanden glücklich zu machen. Und wie schön ist das? Trotzdem bringt Gnade für uns immer so ein Stückchen Unsicherheit, wie dem jungen Mann, der nach Hause fährt und sagt, na, mal sehen, was nun passiert. Vielleicht hat er gehofft auf Gnade, aber ob sie nun wirklich kommt, man weiß es nicht. Mit Gnade ist immer ein Stück Unsicherheit, ein Stück Abhängigkeit verbunden. Paulus schreibt, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Also durch Glauben und Vertrauen können wir jeder Situation, wo es vielleicht schlimm kommen könnte, entgegensehen. Dabei denken wir oft, jetzt muss ich dann auch irgendwas dafür tun. Ich muss demjenigen, der mir Gnade erweist, etwas schenken, etwas zurückgeben. Aber so ist das überhaupt nicht gedacht, ihr Lieben. Ein Geschenk ist nicht dazu da, erarbeitet oder verdient zu werden. Nein, ein Geschenk ist eine Einbahnstraße zunächst einmal. Der Glaube an Gott und die Beziehung zu ihm bringt uns das Geschenk der Gnade. Allein der Glaube bringt es. Und diese Zusage will uns frei machen, sozusagen Flügel verleihen, dass wir fröhlich durch die Lüfte fliegen können wie ein freier Vogel. Denn wir werden nicht an unserem Können, auch andererseits nicht an unserem Versagen gemessen. Und das widerspricht vielen unserer alltäglichen Erfahrungen. Überall sonst wird Leistung bewertet. In der Schule bekommen wir Noten, im Beruf werden Beurteilungen geschrieben. Und vermutlich stehen manche auch zu Hause in der Familie unter Druck. Darum ist es wichtig, dass wir uns das immer wieder neu bewusst machen. Du bist Gottes Geschöpf und allein darin bist du wertvoll. Du bist nicht das, was du leistest und was du kannst. Du wirst nicht bewertet nach dem, was du falsch gemacht hast. Du bist Gottes geliebtes Kind. Und dieser Zuspruch will uns selbst frei machen, wenn wir unsicher sind. Und dieser Zuspruch soll uns auch barmherzig machen gegenüber anderen wiederum, weil der, der Gnade erfährt, doch auch eher bereit ist und in der Lage ist, das weiterzugeben. Konrads Vater hat nun angeboten, ihm bei der Reparatur des Autos zu helfen. Beide suchten dann im Anschluss, sind sie noch einmal hingefahren, den Graben ab an der Unfallstelle und suchten, ob da der abgefallene Spiegel nun noch irgendwo lag. Und sie fanden das beschädigte Teil. Die Ersatzteile musste Konrad dann selbst beschaffen und bezahlen. Und trotz alledem, Vorwürfe der Eltern gab es keine. Natürlich wollten sie wissen, wie konnte das passieren? Überleg mal, kannst du es vielleicht später mal besser machen? Natürlich gab es kritische Nachfragen und auch mahnende, fördernde, positiv ausgedruckt Worte. Natürlich war das so. Aber nachdem alles repariert war, durfte Konrad das Familienauto wieder fahren. Er durfte sich wieder reinsetzen und musste keine weitere irgendwie verhängte Strafe verbüßen. Wenn er jetzt mit dem Auto unterwegs ist, dann fährt er ein Stück langsamer, auch wenn hinten andere drängeln. Und auf diese Weise bleibt er bislang unfallfrei. Ja, ihr Lieben, die Reaktion der Eltern hätte auch anders ausfallen können. Klar, für die Folgen musste Konrad gerade stehen, aber er hatte sich die Reaktion seiner Eltern eben schlimmer vorgestellt. Ihr Lieben, die Geschichte von Konrad ist etwas anonym, sie ist aber tatsächlich passiert. Wer es war, das verrate ich gar nicht. Um die Betroffenen jetzt nicht offen zu nennen, lasse ich das lieber. Und die Geschichte ist auch gar nicht so spektakulär, dass wir jetzt sagen können, na gut, so ein Spiegel, nun macht da nicht so einen großen Aufriss von. Was diese Geschichte aber nur sagen soll, ist das Ereignis, das Denken von dem Betroffenen und die Folge. Das Ereignis, eine Beschädigung, eine dumme Tat, irgendetwas, was wir eigentlich nicht hätten tun sollen. Und dann das Denken, wie kriege ich das einfach weg? Wie komme ich raus aus dieser Nummer? Eigentlich will ich das gar nicht gemacht und erlebt haben. Habe ich das vielleicht nur geträumt? Solche Gedanken, solche Schlussfolgerungen sind ja dann auch ganz normal. Und wir alle, glaube ich schon, das behaupten zu können, könnten jetzt loslegen und ähnliche Geschichten auch erzählen, wo wir sowas erlebt haben. Vielleicht noch Schlimmeres, aber vielleicht auch ganz kleine alltägliche Dinge. Versuchen wir einfach mal wach dafür zu sein, wo wir etwas getan haben und, das ist ja das Thema, auf Gnade angewiesen sind, dass es wieder gut wird. Ich könnte ein bisschen was erzählen, nicht nur aus meiner Jugend, sondern vielleicht von gestern, von heute. Ich könnte etwas erzählen, trotz meines Jugendlichen bis jetzt zum Altherren Leichtsinn, den ich jeden Tag an den Tag lege. Ich darf mich aber trotz alledem getragen wissen durch die großzügige und unverdiente Liebe Gottes, die mich am Ende aufnimmt und mir einen weiteren Weg in meinem Leben möglich macht. Gottes Gnadenzusage könnte vielleicht dazu verleiten, zu tun, was man will. Das ist ja dann ganz einfach, dass ich sage, ach, das wird schon irgendwie werden. Ich kann ja machen, was ich will. Denn am Ende kommt alles zum Guten. Aber Gnade heißt ja eben nicht Willkür. Und Gnade heißt auch nicht billige Gnade. Man kann eher sagen, Gnade animiert. Vielleicht sogar Gnade verpflichtet. Das heißt, wir sollen verantwortungsvoll mit diesem Geschenk der Gnade umgehen. Wenn wir also selbst merken, dass wir Gottes geliebte Kinder sind, dass wir trotz mancher Fehler wertgeschätzt sind, wertgeschätzt als seine Geschöpfe, dann können und sollen wir das auch weitergeben. weitergeben an unsere Mitmenschen, die vielleicht genauso handeln wie wir und was uns auffällt. Dann können wir gnädig sein gegenüber dem Nachbarn, gegenüber dem, der sich vielleicht sonderbar verhält. Dann stören mich die Eigenarten meines Kollegen vielleicht auch gar nicht so, sondern sind ein besonderes Markenzeichen von ihm. Dann ist auch das, was irgendwie irgendjemand aus Unachtsamkeit getan hat, entschuldbar und mit Verständnis unsererseits entgegen und nicht gleich mit dem Daumen nach unten. Und dann ist auch ein abgefahrener Seitenspiegel kein Weltuntergang. Gnade lehrt Demut. Und das merke ich immer wieder. Gnade bremst die eigene Überheblichkeit aus, plötzlich jemand sein zu wollen, der alles besser kann und weiß und tut als andere. Wenn wir merken, dass wir etwas getan haben, was uns peinlich ist, was uns beschäftigt und wir Gnade erleben, dann können wir ganz ruhig und ganz demütig durchs Leben gehen. Dann können wir feststellen, weder wir noch andere sind perfekt. Gott verlangt das gar nicht von uns. Und wir sollten das erst recht nicht gegenseitig voneinander erwarten. Auf Gottes Versprechen ist eben Verlass. Und wir können ihm zutrauen. Und seine Gnadenzusage gilt auch, wenn wir es einmal schwer im Glauben tun. Wenn es uns schwerfällt, an Gott zu glauben, ihm zu vertrauen. Selbst da können wir auch in zweifelnden Situationen auf die Gnade Gottes bauen. Glaubenswahrheiten sind vielleicht manchmal ziemlich weit entfernt von unserem praktischen Alltag. Aber sie sind da und sie sind, wenn wir ihm vertrauen, auch greifbar. Das sind die Zeiten, in denen wir Gott brauchen. Aber das sind auch Zeiten, in denen wir einander brauchen. In denen wir Gemeinde brauchen, in denen wir Freundschaften brauchen und in denen wir auch die Familie mit gutem Willen brauchen. Das sind Zeiten, in denen wir es nötig haben und daran erinnert werden, dass wir uns gegenseitig auch beschenken dürfen mit Gottes Gnade. Das soll gut tun und fröhlich machen und glücklich. Dass wir uns nicht nur über den Sonnenschein jeden Tag freuen, wenn wir aufstehen, sondern dass wir Begnadete sind. Da können wir dann auch weiterreichen, was wir von Gott bekommen. Und deshalb gibt es sie, die guten Worte, die Umarmungen, die Besuche, die Geschenke, die wir uns gegenseitig machen. Dass wir auch füreinander beten, dass wir füreinander da sind. Das sind Dinge, die wir weitergeben können als Begnadete. Und es ist tröstend, einander zu haben und die Gemeinschaft zu erleben, untereinander und mit Gott. Ich habe letzte Woche gegoogelt auf der Homepage von der Mainzer Kirchengemeinde und möchte schließen mit einem Satz, denn Gnade ist allen allgegenwärtig, die sich mit der Gemeindearbeit hier beschäftigen. Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelisation. Darüber steht aber, das ist es. Das ist es, was Gott schenken möchte. Uns, dir und jedem Menschen. In Jesus ist die verändernde Gnade Gottes in die Welt gekommen. Diese Gnade ist das Geschenk eines neuen Lebens mit Gott. Als Glaubensfamilie in Mainersen wollen wir dieses Geschenk erleben und für andere erlebbar machen. Auch für dich. Amen.